Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Familienstrukturen haben sich gewaltig verändert. Die Patchwork-Familie mit einem bunten Muster von unterschiedlichen Partnern in unterschiedlichen Beziehungen, aus denen unterschiedliche Kinder hervorgegangen sind, sind zwar nicht unbedingt der Normalfall, aber auch nichts Ungewöhnliches. In diesem Familienkonglomerat getrennt lebender Mütter, Väter und Kinder ist eine feste Größe in den Hintergrund gerückt, nämlich die Großeltern. Welche Rolle spielen sie eigentlich in modernen Familien? Eines ist ja klar, auf dem alten Teil sitzen die Omas und Opas von heute nicht. Im Rahmen der Altersforschung, die sich damit beschäftigt, wie sich durch den demografischen Wandel das Verhältnis der Generationen verändert hat, ist auch die Rolle moderner Großeltern in den Fokus der Wissenschaft geraten. Über Ergebnisse der Großelternforschung berichten Andrea und Justit Westhoff.
Ich bin auf einem kleinen Bergbauernhof aufgewachsen. Wir waren drei Generationen unter einem Dach. Und ich glaube, ich habe mehr Zeit mit meinem Opa verbringen dürfen auf dem Feld, wenn wir Zäune gemacht haben, beim Kühemelken, beim Heuen, als das mit dem Vater möglich war. Und ich glaube, dass mein Großvater mich mehr geprägt hat, möglicherweise als meine Eltern.
Bei meinen Großeltern war für mich ein Thema, so zu merken, wie die Lebensläufe von Frauen sich über die Generationen sehr stark verändert haben. Mein Großvater war sicherlich vom Krieg traumatisiert. Und das war auch immer so ein Thema, was irgendwie im Raum stand, was aber immer auch so ein bisschen verboten war, da so nachzufragen.
In dem kleinen Dorf, bis ich eingeschult wurde. Meine Oma und auch mein Opa, sie hatten die Erziehungsverantwortung, weil die Eltern berufstätig waren. Meine Mama hat auf dem Feld gearbeitet und mein Vater war Eisenbahnmitarbeiter, sodass meine Großeltern über alles entschieden haben, uns ernährt haben, auf uns aufgepasst haben und sich auch intensiver denn je eingemischt haben nach der türkischen Sitten und Bräuchen.
Biologisch sind Großeltern eine Selbstverständlichkeit, aber zunächst nicht in der Rolle als Oma und Opa.
Das ist manchmal so ein bisschen eine falsche Vorstellung, wenn man denkt, früher saßen die Großfamilien alle so rund um einen Tisch, weil die demografische Entwicklung das jetzt eigentlich erst ermöglicht. Großeltern und Enkelkinder haben eine lange Lebensspanne inzwischen zusammen. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Randerscheinung, diese Beziehung, und das hat so völlig gefehlt.
Sagt die Berliner Soziologin Katharina Mahne. Professor Anton Bucher, Theologe und Pädagoge an der Uni Salzburg, hat mit seinem Buch Lebensernte von 2019 eine aktuelle Studie zum Thema vorgelegt.
In der Bibel ist nirgends von Großeltern die Rede. Erst später wird dann aus der Anna, der Mutter von Maria, so im 15., 16. Jahrhundert die Großmutter. Es gab auch einen regen heiligen Anna-Kult, was dann zur Etablierung der moderneren Großelternrolle beigetragen hat.
Nicht einmal den Begriff gab es.
Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, ist das Wort Großeltern im Deutschen erstmals verwendet worden, 1576. Zuvor waren es einfach alte Menschen. Alte Frauen standen auch in der Gefahr, stereotypisiert zu werden, zu Hexen zu werden. Und daraus ist dann im 18., 19. Jahrhundert die freundliche Oma geworden, vor allem im Rahmen der bürgerlichen Familie. Und das Bürgertum anvisierte ja damals auch eine Karriere nach oben hin zu machen. Dafür brauchte es mehr Bildung. Und zur klassischen Großelternrolle gehörte auch, die Enkel zu unterstützen, kognitiv, bildungsmäßig, aber auch Kindern emotionalen Halt zu geben.
Geboren und aufgewachsen ist Anton Bucher hörbar in der Schweiz.
Höhepunkt dieses Großelternkultes ist unbestreitbar der Roman Heidis Lehr- und Wanderjahre gewesen mit dem Almöhi, ein Buch, das damals in fast allen bürgerlichen Haushalten auch gelesen worden ist.
Musik. Großelternschaft hat sich nicht nur historisch entwickelt, es gibt auch kulturelle Unterschiede, wie Deutschlandfunk-Korrespondenten erzählen.
Die Enkel sind diejenigen, auf die sich die gesamte Familie konzentriert.
In Polen ist Institution Oma ein stehender Begriff. Es gibt hier in Polen diese berühmten Euro-Waisen. Das sind Kinder, deren Eltern in England, in Deutschland arbeiten gehen, die dann einfach bei den Großeltern aufgezogen werden müssen.
Es ist tatsächlich so, dass in Südafrika Großeltern eine Riesenrolle bei der Erziehung spielen.
Es gibt in China unterschiedliche Begriffe für Großeltern. Für Chinesen ist es völlig verrückt, dass wir in der deutschen Sprache nur einen Begriff jeweils haben für Oma und Opa.
Enkel-Großelter-Verhältnis spielt eine richtig große Rolle noch in Indien. Dass sich alle Kinder und auch Enkelkinder sehr um die alten Menschen kümmern, weil sie selber von denen großgezogen wurden.
Die Amerikaner sind ja ausgewiesene Familientiere. Großeltern sind der familiäre Mittelpunkt, eine Art Anker in der Familienbiografie, der Fixpunkt in dieser Gesellschaft, die es mit so vielen sozialen Härten zu tun hat. Im Grunde sind Großeltern so etwas wie die inoffizielle Sozialversicherung in vielen Familien.
Auch zum Beispiel in der Türkei spielen die Alten eine besondere Rolle, aber meist anders als gemeinhin angenommen.
Das, was wir in der Presse lesen, sagt, dass der anatolische Pascha zu sagen hat. Aber dem ist nicht so.
Der Psychologe Kasim Erdoğan betreut in Berlin 3 Generationen von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Zudem berichtet er auch aus eigener Erfahrung.
Das letzte Wort in unserer Familie hatte immer meine Oma. Und mein Vater hat immer Angst vor ihr gehabt, weil sie die Meckertante der Nation war. Sie war mit nichts zufrieden. Das heißt, wenn mein Großvater irgendwas nicht so erledigt hat, wie sie sich vorgestellt hat, dann war sie 3 Tage und 3 Nächte sehr verärgert darüber. Es ist so, dass in vielen Familien damals wirklich Frauen mehr zu sagen hatten als die Männer. Warum? Weil die Männer auf dem Feld waren und immer außerhalb waren. Und die Frauen, die Omas, haben dann das Ganze gehütet.
Ich habe noch 2 Omas und einen Opa.
Und eine Uroma.
Meine Oma mag nicht so gern, wenn wir zu ihr Oma sagen.
In einer Gesellschaft, die derart auf Jugend programmiert ist wie unsere, kann Großelternschaft schon mal zum Problem werden, wenn Oma oder Opa eher als Schimpfwort dient für die, die zu alt sind. Wie groß sind die Schwierigkeiten mit der Großelternrolle heute wirklich? Anton Bucher?
Gemäß unserer eigenen Befragung ist die überwältigende Mehrheit der Großeltern stolz, einen Enkel oder eine Enkelin zu haben und das sogar unabhängig vom eigenen Alter. Und es ist auch deswegen wenig problematisch, weil sich so das Bild der Großeltern geändert hat. Wenn man so Kinderbücher analysiert, wie werden da Großeltern dargestellt, noch bis vor wenigen Jahrzehnten. Alle Großmütter haben weißes oder silbriges Haar zu einem Knoten aufgesteckt. Die meisten Opas haben keine Haare mehr oder wenn ja, dann nur graue oder weiße und gehen an einem Stock und haben eine Brille. Demgegenüber werden heute Großeltern auch so präsentiert, dass sie jung, dynamisch sind, ins Fitnesscenter gehen, mit dem Rad fahren, Jeans tragen und noch voll in der Blüte des Lebens stehen.
Nicht nur das Bild, auch die gesellschaftlichen Funktionen haben sich besonders in den letzten Jahrzehnten geändert, sagt Dr. Katharina Mahne, die eine Studie für das Deutsche Institut für Altersfragen gemacht hat.
Wir sehen da so über die Zeit ein bisschen Schwankungen. Zuerst eine Abnahme an Großeltern, die sich um die Enkelkinder gekümmert haben. Das hat in letzter Zeit wieder zugenommen. Dass es abnimmt, ist erstmal nachvollziehbar, wenn wir überlegen, dass Großmütter heute zu einem höheren Anteil selbst erwerbstätig sind. Und wir sehen auch, dass die Familien immer weiter räumlich auseinanderleben. Aber das sehen wir tatsächlich, dass die Großeltern zu ungefähr 1/3 ihre Enkelkinder betreuen. Und für Deutschland nimmt man an, dass das eher so eine Randbetreuung ist. Ja? Also wenn die Kita nicht lang genug auf hat oder wenn die Eltern nicht früh genug abholen können.
In Deutschland werden Menschen durchschnittlich mit Anfang Mitte 50 zum ersten Mal Großeltern. Dabei spielt allerdings auch das Bildungsniveau eine Rolle.
Wir wissen ja, dass höher Gebildete weniger Kinder bekommen und später Kinder bekommen und das vererbt sich über die Generationen. Das heißt, je gebildeter ich bin und je höher gebildet meine Tochter ist, umso geringer sind meine Chancen, dass ich Großmutter werde oder das relativ früh im Lebenslauf.
Die Verschiebungen im sozialen Gefüge wirken sich auch auf die Großelternschaft aus. Bei niedriger Geburtenrate gibt es einerseits pro Oma oder Opa weniger Enkel, früher waren es 20 oder mehr. Andererseits haben manche Kinder in Patchwork-Familien heute gleich 6 oder 8 Großeltern. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit der sozialen Großelternschaft. Vom Vorlesepaten bis zur Leihoma oder Opa, die alleinerziehenden Müttern oder Vätern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Es gibt eine ältere Dame, die ist sehr nett und die kommt manchmal zu uns und das ist eigentlich unsere Nennoma.
Ich bin 79 Jahre alt und da ich sehr, sehr gerne mit Kindern zusammen bin, habe ich mich bei den Großelterndienst gemeldet und ein Wunschenkelkind bekommen.
Wie Großeltern ihre Rolle gestalten, ist individuell verschieden. Die psychosoziale Forschung unterscheidet mehrere Typen, sagt Anton Bucher.
Eine klassische Typologie ist in den 1960er Jahren entwickelt worden. Formelle Großeltern, die den Geburtstag der Enkel und Enkelinnen nicht vergessen, dann Geschenke vorbeibringen, gelegentlich Ausflüge mit den Kindern machen, aber sich überhaupt nicht in die Erziehung einmischen. So dann haben wir zusehends mehr die spaßsuchende Großeltern, die mit den Enkeln etwa in die Eisdiele gehen, Ausflüge machen, keinerlei Autorität ausüben, sondern sich eher so als Kumpel, Freunde verstehen. Und dann ein dritter Typus, der vor allem in den Vereinigten Staaten jetzt häufiger geworden ist, das sind Ersatzeltern. Wenn die leiblichen Eltern, aus welchen Gründen auch immer, Haftstrafen, Erkrankung und so weiter, die Elternschaft nicht erfüllen können, springen vielfach die Großeltern ein. Und dann ein weiterer Typus, die Großeltern als die Bewahrer der Familienweisheit, die den Enkeln vor allem auch ihre Fähigkeiten vermitteln wollen. Und schließlich haben wir die Distanzierten, eher selten, denen die Großkinder ähnlich selten begegnen wie etwa der Santa Claus, wenn überhaupt.
Auch wenn es überholt erscheint, meist ist es immer noch so, dass die Beziehung zur Großmutter generell enger ist als zum Großvater und noch einmal enger die zur Oma mütterlicherseits. Das hat die Studie von Katharina Mahne gezeigt.
Die Beziehungen über die weibliche Familienlinie sind in der Regel enger und kontaktintensiver als über die männliche Linie. Die Evolutionsbiologie würde sagen, na, da ist die Verwandtschaft gesichert. Als Soziologin würde ich natürlich eher sagen, naja, das sind Rollenerwartungen. Also Frauen sind diejenigen, die Familienbeziehungen pflegen und das resultiert dann natürlich über 3 Generationen hinweg in engeren Beziehungen.
Als Trost für alle angeheirateten Großeltern, Kinder schauen nicht auf die Gene.
Sobald die Beziehung zum Enkelkind eng ist, ist es nicht mehr relevant, ob das mein biologisch verwandtes Enkelkind ist oder nicht.
Mit Oma und Opa, da gehen wir manchmal in Museen. Opa ist sehr gemütlich und der macht immer auch viel mit uns. Meine Oma ist noch sehr sportlich, mit der mache ich dann zum Beispiel so Yoga-Übungen. Als sie das allererste Mal alleine bei Oma und Opa übernachtet haben, gab es erstmal einen Riesenzoff. Es war ganz anders als zu Hause und sie hatte auch ganz andere Regeln sozusagen.
Wir fliegen manchmal nach Amerika. Oma wohnt in Rhode Island.
Die sozialen Veränderungen wirken sich auch auf die Beziehungen zwischen Großeltern und Enkeln aus.
Die ersten so psychologischen Publikationen zu Großeltern waren eher negativ. Großeltern wurde vorgeworfen, ihre Enkel zu verwöhnen und die erzieherischen Maßnahmen der Eltern zu torpedieren. Diese Sichtweise ist einer enorm positiven Sicht gewichen. Omas und Opas können im Grunde genommen ja ihre Rolle so gestalten, wie sie wollen. Sie können lieber ins Fitnesscenter gehen, müssen sich nicht um ihre Enkel kümmern. Gleichwohl tun das die meisten der mittlerweile 15 Millionen Großeltern in der Bundesrepublik.
Aber fast selbstverständlich gibt es auch Konflikte.
Im Verhältnis von den Großeltern zur mittleren Generation wird es schon häufig beschrieben, dass es dann kracht, wenn Großeltern die Erziehungsregeln verletzen. Und deswegen wird eigentlich auch empfohlen, dass Großeltern sich da möglichst raushalten sollten. Gleichzeitig kann es, wenn die Großeltern und die Eltern sich gut absprechen, auch eine Chance sein, dass die Enkelkinder wissen, okay, wenn wir bei Oma und Opa sind, dann dürfen wir nach dem Abendbrotessen nochmal was Süßes essen, ja? Oder wir dürfen eine halbe Stunde länger aufbleiben. Und dann kann so eine erweiterte Regel bei den Großeltern ja auch durchaus die Regeln, die im Elternhaus herrschen, stabilisieren, ja? Weil es eine klare Ausnahme gibt.
In türkischstämmigen Familien sind die Konflikte mit den Großeltern manchmal noch stärker, zumal dann, wenn die sich immer noch ständig einmischen. Das berichtet Kasim Erdoğan an einem Beispiel aus seinen Sitzungen mit Immigranten verschiedenen Alters.
Vorige Woche kam ein junges Paar zu mir, weil die Großeltern so penetrant oder ohne die Eltern informiert zu haben, in der Schule aufgetaucht sind. Der Schwiegersohn hat beim Familiengericht Klage eingeführt und ein Verboturteil geholt. Und jetzt haben die Kinder seit anderthalb Jahren keinen Kontakt zu den Großeltern. Heimlich haben sie dann besucht, bis der Vater mitbekommen hat. Und jetzt, seit dieser Gerichtsentscheidung, leidet die Mutter massiv darunter, dass sie keinen Kontakt zu ihren eigenen Eltern hat, dass die Kinder zu den Großeltern keinen Kontakt haben. Und dazu möchte ich sagen, es ist das Recht jedes Kindes, mit den Großeltern angemessen zu kommunizieren. Und das müsste auch Kinderrecht sein und gesetzlich vorgeschrieben sein.
Es gibt natürlich auch noch Familien, in denen an traditionellen Wert- und vor allem Ehrvorstellungen festgehalten wird und wo türkische Großeltern dann oft als Hüter dieser Tradition agieren.
Und all das versuchen wir zur Sprache zu bringen, nach dem Motto, auch Mädchen, Frauen, Kinder haben Ehre, haben Würde, haben Stolz. Wer hat diesen Begriff gepachtet?
Sagt der Psychologe aus Berlin-Neukölln. Da werden manche alten Zöpfe abgeschnitten.
Hier in Deutschland durch neue Erfahrungen, durch andere Lebensbedingungen und Voraussetzungen, dass die nicht immer zusammenwohnen zum Beispiel. Die Großeltern hier können nicht so streng sein wie damals. Warum? Weil man das auch thematisiert, weil man auch in den Bildungseinrichtungen wie Schule und Kita mitbekommt, weil Kinderrechte in diesem wunderbaren Land auch sehr groß geschrieben sind und die Kinder werden rechtzeitig darüber auch informiert. Wenn ein Großvater die Hand hebt, dann sagt sofort das Kind, du darfst dir mich nicht schlagen, es ist verboten.
Aber in den meisten türkischstämmigen Familien unterscheiden sich die Konflikte, was die Großeltern angeht, nicht von denen ihrer urdeutschen Nachbarn.
Und heute, die Großeltern sind weniger autoritär als damals. Heute sind sie so lieb sogar, dass sie die Grenzen nicht setzen wollen, dass die Kinder so verwöhnt erzogen werden. Und darüber beklagen sich meine jüngeren Eltern, türkische Prägung.
Schwere Zerwürfnisse mit den Großeltern kommen insgesamt jedoch sehr selten vor, sagt der Pädagoge Anton Bucher aus Salzburg. Das gilt sogar oder erst recht, wenn sich die Eltern trennen.
Es ist häufiger der Fall, dass Großeltern stabilisierend wirken, dass sie jeweils mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass sie nach einer Scheidung häufiger auch pflegend und kinderhütend eingreifen. Was auch hinreichend bekannt ist, dass die Enkel selber auch nach einer Scheidung der Eltern, dass es denen ein Anliegen ist, eigentlich mit allen Großeltern weiterhin Kontakt zu haben, unabhängig davon, was da an Konflikten oder so vorausgegangen ist.
Die Soziologin Dr. Katharina Mahne.
Das sagt man auch häufig, dass Großelternschaft eine Elternschaft ohne die anstrengenden Dinge ist. Man kann so ein bisschen das genießen, was mit kleinen Kindern zu tun hat, nämlich Freizeit zu gestalten. Ja, also man kann sozusagen sich ein bisschen die Rosinen rauspicken und gerade Großvätern wird zugeschrieben, dass sie da nochmal was nachholen können. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64?
Paul McCartney von den Beatles ist nicht mehr 64, sondern geht mittlerweile auf die 80 zu. Er hat 8 Enkelkinder, um die er sich durchaus kümmert. Aber das Beste am Opa-Dasein sei, wörtlich, der Geht-mich-nichts-an-Faktor, erzählt er in einem Radio-Interview. Schreiende Enkel mit vollen Windeln habe er immer gern an deren Eltern weitergereicht. Großelternschaft ist der soziale Kitt zwischen den Generationen und die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, meint die Soziologin Dr. Katharina Mahne.
Häufig ist es ja so, dass der einzige Kontakt zu so ganz jungen Menschen für die Großeltern tatsächlich die Enkelkinder sind. Und andersrum haben junge Menschen oder Haramatzende ja kaum Kontakt zu 70, 80, 90-Jährigen. Ja, insofern ist das tatsächlich eine wichtige Brücke. Und es wird den Enkelkindern zugeschrieben, dass sie den Großeltern neuere Techniken beibringen. Vielleicht bringen die denen bei, wie man über Skype telefoniert, ja, oder wie man eine Mediathek nutzt im Internet. Und die Großeltern sind natürlich die Auskunftgeber nicht nur über historische Kontexte, sondern auch über die Familienhistorie. Die können auch mal Geschichten über die eigenen Eltern erzählen, wie die Eltern waren, als sie klein waren.
Also die Oma, die erzählt so Geschichten von meinem Papa, also was für Blödsinn der gemacht hat.
Meine eine Oma erzählt mir immer von ihrer Kindheit. Sie hatte 4 Geschwister.
Unsere Oma, die ist halt im Krieg aufgewachsen. Und wenn man sie fragt, dann erzählt sie auch darüber. Ich höre mir das immer an, damit ich weiß, wie es denn wirklich war. Und ich finde es traurig.
Also meine Oma erzählt oft, die kam aus der ehemaligen DDR über ihre Flucht.
Seit 16 Jahren darf ich auch ein Opa sein, aber das unter ganz anderen Voraussetzungen. Ein Enkelkind wohnt in Wien, 300 Kilometer entfernt. Da sind halt leider nur sporadische Kontakte möglich, aber die Kontakte sind da. Und etwas, was ich sehr, sehr gerne mache und was auch die Enkel sehr gerne hören zu erzählen, dass es ein Leben gab, auch noch ohne Handy, dass es ein Leben gab ohne Fernsehgeräte, sind jeweils auch die Augen der Enkel staunend groß aufgegangen.
Wir stellen uns unter Großeltern und Enkeln immer eine Beziehung zwischen älteren und kleinen Kindern vor. Aber das besondere Verhältnis endet in der Regel nicht, wenn aus den Kleinen Erwachsene werden. Professor Anton Bucher.
In aller Regel wird die Beziehung dann ein bisschen lockerer, werden die Kontakte auch seltener, notgedrungen, weil dann die jungen Erwachsenen auch eingespannt sind. Aber die emotionalen Bande, die bleiben. Und aus der Lebenslaufforschung wissen wir auch, dass auch die innere Bindung an die Großeltern auch weiter über deren Tod hinausgehen kann. Und neben den Eltern sind die Großeltern die häufigsten und am meisten geliebten Vorbilder auch von heutigen Kindern, Jugendlichen und vielfach auch jungen Erwachsenen.
Man denkt halt lange an seine Großeltern und an die vielen, oft schönen Erlebnisse mit ihnen. Ein beliebter Kalenderspruch?
Ich hätte gerne meine Schaukel zurück. Die, die bei Opa im Garten stand. Und meine Unbeschwertheit. Und Opa.
Liebevolle Autoritäten über die Rolle der Großeltern in modernen Familien berichteten Andrea und Justin Westhoff. Wenn Sie das Thema der veränderten Familienkonstellationen noch weiter interessiert und Sie selbst mitdiskutieren wollen, empfehle ich Ihnen morgen Vormittag die Sendung Lebenszeit. Dort geht es ab 10.10 Uhr um gelebte Vielfalt, Familienmodelle heute, und Sie können sich telefonisch daran beteiligen.